ARD.
Wie Sie alle ja schon den Eilmeldungen entnehmen, ist die Sondierung zwischen der CDU und dem BSW und der SPD abgebrochen worden, weil die CDU und die SPD die Kompromissformel, die wir vorgeschlagen haben, für das Thema Frieden nicht unterschreiben konnten.
Die Gespräche sind nicht an landespolitischen Themen gescheitert, sondern an dem machtpolitischen Kalkül von Sarah Wagenknecht und Sabine Zimmermann.
Diese Entscheidung ist keine, die sächsischen Hintergrund hat, sondern hier hat jemand in Berlin entschieden. Das muss man einfach so deutlich sagen.
Was Sachsen bewegt. Der dornige Weg zur Brombeerkoalition. Ein Podcast von MDR Sachsen.
Wir haben es gehört, gestern die große Überraschung. Der dornige Weg ist dann im Nichts geendet. Es wird nichts mit der Brombeer-Koalition. Das BSW hat die Gespräche beendet. Das ist für uns Grund genug für dieses Extra am heutigen Tag. Und wir, das sind Uta Deko.
Und Christoph Stumpner. Hallo Uta. Reden wir über die Hintergründe und darüber, wie es nun weitergehen könnte. Das war gestern ja schon ein mehr als denkwürdiger Tag, mal abgesehen von der US-Wahl und dem Ampelaus, war es auch in Sachsen spannend. 13.45 Uhr war es, da kam über dpa die Erklärung, die Brombeer-Gespräche sind beendet. Kurze Zeit später hieß es dann Pressekonferenz des BSW, 14.30 Uhr sollten alle da sein. Ganz schöne Herausforderung. Die Presse ist gerannt, der Saal war am Ende dann doch voll und Sabine Zimmermann, die BSW-Vorsitzende, hat das Wort ergriffen.
Wie Sie alle ja schon den Eilmeldungen entnehmen, ist die Sondierung zwischen der CDU und dem BSW und der SPD abgebrochen worden, weil die CDU und die SPD die Kompromissformel, die wir vorgeschlagen haben, für das Thema Frieden nicht unterschreiben konnten. Also das sind die drei Forderungen gewesen. Das heißt, die erste Forderung nach mehr Verhandlungen in dem Ukraine-Krieg. Das war, dachten wir, Konsens, ist aber nicht so gewesen. Und wir haben natürlich die zweite Forderung, dass die Waffenlieferungen eingestellt werden. Und die dritte Position, dass die US-Raketenstationierung, die zwei Drittel der Menschen in Ostdeutschland nicht wollen, dass wir denen eine Stimme verleihen. Das ist nicht, da sind wir nicht zusammengekommen.
Ja klar, das Thema ist der Markenkern des BSW. Das hat Zimmermann gestern noch mal mehrfach betont. Und klar, damit hat ihre Partei gepunktet, auch wenn über Krieg und Frieden ja niemals nicht in Sachsen entschieden wird. Tagelang war die Präambel verhandelt worden. CDU-Fraktionschef Christian Hartmann hat das gestern auch noch mal ausgeführt.
Es gab über mehrere Tage abgestimmte Texte, die eine Basis für eine Entscheidung sein konnten, die täglich modifiziert am nächsten Morgen vorlagen. Wir haben gestern eine geeinte Fassung gehabt, die Grundlage für eine Entscheidung sein konnte, die heute grundsätzlich in Frage gestellt wurde.
Ja, die SPD schildert das genauso und auch bei dem Empfinden des Ablaufs sind die Erzählungen und Einschätzungen von CDU und SPD eigentlich deckungsgleich. Hier hören wir es von SPD-Chef Henning Hohmann.
Heute sind Sabine Zimmermann und Professor Mackel aufgestanden und haben die Verhandlungen verlassen. Sie haben sie nicht verlassen, weil keine Einigung mehr möglich ist, sondern sie haben sie verlassen, weil sie wollten. Das war ein abgekatertes Spiel. Und an dieser Stelle ist klar, dass Wagenknecht und Zimmermann bereit sind, das Wohl der Menschen in diesem Land ihrem machtpolitischen Kalkül zu opfern. Und das ist aber auch die Stelle, an der wir sagen, Schluss.
Ja, Schluss gemacht hat dann aber eben das BSW, abgekartetes Spiel, gekommen um zu gehen, so wie die SPD, gibt auch Michael Kretschmer, der Ministerpräsident, BSW-Chefin Sarah Wagenknecht die Schuld.
Es hätte aus meiner Sicht, wenn man die fachlichen Themen von Sachsen her sieht, gereicht und es wäre möglich geworden. Und zwar bei allen sächsischen Themen. Diese Entscheidung ist keine, die hier in Sachsen getroffen worden ist. Diese Entscheidung ist keine, die sächsischen Hintergrund hat, sondern hier hat jemand in Berlin entschieden. Das muss man einfach so deutlich sagen.
Natürlich haben wir uns ausgetauscht, aber die letztliche Entscheidung ist natürlich in Sachsen gefallen, weil nur die Kolleginnen dort von uns in den Gesprächen waren und die verschiedenen Bereiche überblickt haben und dann irgendwann gesagt haben, so, es reicht eben einfach nicht.
Ja, da haben wir Frau Wagenknecht selbst gehört und auch Frau Zimmermann hat gestern beteuert, die Entscheidung sei in Sachsen gefallen. Aber rekonstruieren wir mal die Abläufe. CDU-Fraktionschef Hartmann sagt, am Dienstag gab es eine geeinte Fassung. Mittwoch dann der überraschende Bruch und die zwei Friedenspräambel-Varianten liegen uns ja vor.
Ja, genau. Und auf den ersten Blick unterscheiden die sich gar nicht so wahnsinnig. Aber da sind eben auch kurze Sätze oder Worte, die große Bedeutung haben können. Mal Beispiele. Der Satz mit dem Bekenntnis zur Bündnispartnerschaft mit der NATO ist nicht in der zweiten Variante, die dann das BSW gestern vorgelegt hat, enthalten. Sarah Wagenknecht, das wissen wir, fordert ja schon länger, die NATO müsse aufgelöst werden und durch ein kollektives Sicherheitssystem unter Einbindung Russlands ersetzt werden. Dass CDU und SPD angesichts dessen darauf drängen, dass dort eben ein Bekenntnis reinkommt, war erwartbar. Auch die Parteien SPD und CDU haben ja Grundprinzipien und dazu gehört ja nun mal die Westbindung, das Bekenntnis zur NATO. Noch so ein Beispiel, um das deutlich zu machen, da gibt es eine Passage, wo die Wörter durch den mit seitdem vom BSW ersetzt wurden, mag nicht nach viel aussehen oder klingen, ändert aber den kompletten Kontext in dem Fall. In der Passage geht es nämlich darum, ob sich Sachsen durch den Angriffskrieg Russlands einer wachsenden Bedrohung ausgesetzt sieht oder seit dem Angriffskrieg. Also das eine ein direkter inhaltlicher Zusammenhang, das andere ein zeitlicher Verlauf. Erstere Variante erklärt Russland zur Bedrohung. Zweitere ist eben genau die Russland-unkritische Haltung, die Sarah Wagenknecht von den anderen Parteien vorgeworfen wird.
Naja, und Sabine Zimmermann, muss man aber schon auch dazu sagen, hat ja gesagt, es scheiterte nicht nur am Frieden, es ginge auch um Themen wie Finanzen und Migration, an denen dann eben die Sondierungen geplatzt sind.
Gerade bei der Migrationspolitik sehen wir auch sehr großen sozialen Sprengstoff und deswegen hätte man sich hier weiter bewegen müssen. Dort gab es keine Bewegung seitens der SPD, die sich ideologisch hier auch eingemauert hat. Bei den Finanzen war es die CDU, die sozusagen hier nicht für Kompromisslösungen bereitsteht, dass wir hier zum Beispiel auch den Generationenfonds mit einbeziehen, dass wir zum Beispiel auch bei der Schuldenbremse mögliche Flexibilisierungen nutzen.
Ja, das wirkt schon alles etwas seltsam, denn diese thematischen Arbeitsgruppen, diese Sondierungsfachgruppen waren ja mittendrin in der Arbeit und noch lange nicht am Ende. Auch bei den Finanzen stand ja eigentlich schon sogar im Papier nach den Kennenlerngesprächen, dass man prüfen will, wie mit dem Generationsfonds umgegangen wird, welche Möglichkeiten es da insgesamt zur Flexibilisierung gibt. Das hatte Frau Zimmermann ja sogar selbst als Erfolg für sich verkauft. Und nebenbei bemerkt die SPD ja auch, der das schon lange ein Anliegen ist. Unverständnis und Widerspruch dann auch an der Stelle gestern von CDU und SPD. Für mich widerspricht auch die Aussage vom BSW-Co-Vorsitzenden Jörg Scheibe den Aussagen von Sabine Zimmermann in der gleichen PK.
Die Verhandlungen wären ja so, auch wenn wir jetzt mit der Friedenspolitik uns geeinigt hätten, nie morgen zu Ende gewesen, sondern wir wollten jetzt morgen die Sondierungen eigentlich, sagen wir, vorläufig erstmal mit einem Zwischenschritt beenden und dann wäre es ja zu Koalitionsverhandlungen. Dort hätte man sich weiter annähern müssen, in sowohl in Migrations- als auch in der Finanzpolitik. Das sehe ich aber durchaus als eine realistische Option, dass man das hätte schaffen können.
Eine realistische Option klingt ganz anders als bei Frau Zimmermann. Und selbst bei der Friedenspräambel, nach meinen Informationen, haben CDU und SPD da gestern durchaus angeboten, in einer engeren Runde nochmal weiter zu verhandeln. Das BSW ist dann trotzdem aufgestanden und auch das führt eben alles insgesamt zu dem Eindruck bei den Überraschten, da ist die Entscheidung in Berlin getroffen worden mit Sabine Zimmermann allein. Übereinstimmend wird von mehreren Leuten erzählt, dass die BSW-Leute in den Arbeitsgruppen genauso überrascht gewesen wären. Da muss es wohl noch etliche Gespräche dann später auch auf den Gängen gegeben haben. Vorbereitet wirkt das Ganze auch deshalb auf alle anderen, weil Sabine Zimmermann eben schon so fernsehtauglich gestylt und geschminkt da saß, heißt es. Und dann die Kommunikation in die einzelnen Runden inklusive der Abläufe, die Information von dpa über den Ticker, da sei die Meldung schon gelaufen, da hätten die beiden BSW-Verhandler gerade eben erst den Raum verlassen. Die Presseeinladung, das ging gestern alles rucki zucki, aber dann eben noch dazu das Ausschlagen, gemeinsam mit dem anderen vor die Presse zu gehen vom BSW. Und dann eben ein Fakt, der auch noch dafür spricht, dass es dann durchaus schon wirklich vorbereitet und geplant war, der Pressekonferenzraum. Der war wohl schon vor dem Mittag vom BSW bestellt, nach unseren Informationen inzwischen von mehreren Quellen. 11.45 Uhr, der Raum bestellt, da saß die Runde eigentlich noch beisammen. Und man fragt sich auch, wann sich Sabine Zimmermann und der zweite Verhandler Machil denn hätten überhaupt mit ihren BSW-Leuten abstimmen wollen darüber, ob man weiter verhandelt zur Friedenspräambel oder ob man es platzen lässt.
Ja, absolut überraschend. Und zwar nicht nur eben für die Politiker der drei Parteien, sondern eben auch für andere, die da an diesen Verhandlungen teilnehmen. Wir haben auch diese Woche versucht, so ein bisschen hinter diese verschlossenen Türen der Verhandlungsräume zu schauen. Es ist ja so, dass eben neben diesen drei Parteien auch zum Beispiel Vertreter der Wirtschaft oder von Sozialverbänden direkt an diesen Sondierungen teilnehmen. Getroffen hatte ich mich deswegen am Dienstag dieser Woche mit Michael Richter. Er ist der Landesgeschäftsführer des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes und saß mit in dieser Sondierungsfachgruppe Soziales.
Das funktioniert so, dass wir natürlich schon seit, also eigentlich immer laufend im guten Austausch sind mit Politik und Ministerien. Und das spitzt sich natürlich dann zu, wenn die Parteien ihre Wahlprogramme aufstellen. Und dann erst recht natürlich, wenn eine Koalition gefunden werden soll, dann versuchen wir uns dort auch einzubringen mit den Themen, die wir für wichtig halten.
Ja, und da gibt es genug Themen, auch auf Landesebene, Integration zum Beispiel oder auch die Pflege. An beiden Punkten hakt es. Aber Michael Richter hat uns eben erzählt, es laufe gut in diesen Sondierungsrunden. Man spreche detailliert über Inhalte deutlich intensiver als vor 5 oder vor 10 Jahren.
Meine sehr persönliche Einschätzung aus der Sicht eines Wohlfahrtsverbandes ist, dass da drei Parteien zusammenkommen in unserem Bereich, im Bereich Soziales, die konstruktiv sind und die auch Ideen haben und die auch einbringen können.
Ja, und Ähnliches haben wir die Woche auch von der Industrie- und Handelskammer gehört, dann bezogen auf die Sondierungsgruppe Wirtschaft. Der Chef der Chemnitzer IHK, Max Jankowski heißt er, hatte auch Einblick in diese Sondierungen und er hatte das Vertrauen, dass Michael Kretschmer mit der Brombeere Erfolg haben könnte.
Ich denke ja schon, er hat das gut im Griff, die Koalitionsverhandlungen jetzt da, und hoffe, dass er da auch die Energie behält und dass es so weitergeht. Und ich denke doch, wenn wir uns jetzt ein bisschen zusammenraufen, wird das schon eine Koalition werden, die jetzt auch die nächste Legislatur in Sachsen bringen wird.
Ja, und als IHK-Vertreter aus Chemnitz hätte er sich auch angesichts der schwächelnden Wirtschaft gewünscht, dass es möglichst schnell geht mit der Regierungsbildung.
Hier in der Region Südwestsachsen maßgeblich geprägt von der VW-Krise, ja, von der Automobilkrise generell in Deutschland und Europa. Deswegen brauchen wir Sicherheit, ja, ein Gefühl der Sicherheit, dass sich in Dresden, jetzt mal in Thüringen, auch darum bemüht wird, sich um diese Belange und Wünsche und Sorgen der Bürgerinnen und Bürger hier im Freistaat Sachsen zu kümmern.
Ja, entsprechend kann man es heute nachlesen. Enttäuschte Reaktionen von Sozialverbänden und auch von der Wirtschaft. Bleibt die Frage, wie es jetzt denn weitergeht. Die SPD hatte noch gestern eine Landesvorstandssitzung. Da haben die Verhandler jetzt Beinfreiheit, könnte man sagen. SPD-Chef Henning Hohmann hat danach gesagt:
Jetzt liegt der Ball bei der CDU. Klar ist, wir sind als SPD bereit, Verantwortung zu übernehmen. Es liegen verschiedene Szenarien auf dem Tisch. Eine Minderheitenregierung ist denkbar, genauso wie auch Neuwahlen. Aber das ist sozusagen das schwere Erbe, was jetzt sozusagen dieser parteipolitische Egoismus von Wagenknecht dem Land beschert hat.
Ja, da muss man sagen, da war der gestrige Tag eben auch schon einen Finger zeigt. Die SPD ist aber offenbar weiter bereit, Verantwortung zu übernehmen für einen Koalitionsvertrag mit dem BSW. Da hätte man einen Mitgliederentscheid gebraucht. Ob das dann eben auch der Fall ist, im Falle einer Minderheitsregierung mit der CDU, ist noch offen. Die CDU wiederum hat am Wochenende, ab morgen Fraktionsklausur, am Samstagabend Landesvorstandssitzung, und da wird man dann auch noch mal beraten, wie es weitergeht.
Naja, ich meine, ausrechnen kann man es schon. Rechnerisch ist erstmal klar, es gibt die Möglichkeit mit einer Koalition mit der AfD oder eine Koalition aus CDU, SPD, Grünen und Linken. Die AfD bohrt auch weiter in Richtung CDU. Da hat heute AfD-Chef Jörg Urban gesagt:
Auf alle Fälle sind hier im Parlament auch mit diesem jetzigen Wahlergebnis Mehrheiten für eine konservative Politik da, also eine Abwendung von der linken und grünen Politik, so wie sie in vielen anderen europäischen Ländern stattfindet, bräuchte eigentlich auch Sachsen. Die Mehrheiten gibt es dafür. Bis jetzt verweigert sich die CDU. Wir werden sehen, was in den nächsten Tagen passiert, ob es nicht doch Gesprächsangebote gibt.
Aber wir sehen ja, diese beiden Mehrheitsvarianten, die rein rechnerisch möglich wären, die sind hochgradig unwahrscheinlich. Und der Ton von Jörg Urban zeigt ja auch, dass bei dem viel diskutierten vertraulichen Gespräch, das Michael Kretschmer am Dienstag mit Jörg Urban hatte, eben nicht über eine Minderheitsregierung, die wahrscheinlichste Variante ist, gesprochen wurde. Die Online-Plattform The Pioneer hat heute berichtet, Kretschmer plane nach dem Scheitern der Sondierungsgespräche jetzt eine Abmachung mit der AfD, nach der die künftige Regierung von der AfD sich tolerieren lassen würde. Das wurde aber auch heute nochmal strikt zurückgewiesen von Michael Kretschmer. Aber eigentlich war er auch gestern dazu schon sehr deutlich.
Ich möchte eines in aller Deutlichkeit sagen. Wer mich kennt, weiß das, aber ich will es noch einmal heute aussprechen. Im Hinblick auf eine Regierungsbildung kommt eine Zusammenarbeit mit der AfD nicht in Frage. Ich glaube, das wussten Sie alle, Aber es ist manchmal nicht schlecht, wenn man das nochmal sagt.
Naja, es wird er nicht zuletzt auch deshalb gesagt haben, weil natürlich, ob der Tatsache, dass da öffentlich wurde, dass er sich am Dienstag mit Jörg Obern getroffen hat, auch die Kreise in seiner Partei, da sicherlich jetzt die Blütenträume wieder wachsen, dass man vielleicht doch mit der AfD zusammenarbeiten könnte. Sowas gibt es ja innerhalb der Union auch, aber das ist etwas, das man zumindest mal für die CDU-Spitze hier, aber auch für die anderen Parteien im Landtag sagen kann, dass sie eben eint, dass sie die als rechtsextrem eingestufte AfD in Sachsen nicht an der Macht sehen wollen.
Ja, und eine Zusammenarbeit mit den Linken schließt CDU-Chef ja auch weiterhin aus. Die Linken haben uns gestern gesagt, auch mit Blick auf den Haushalt, der für 2025/26 noch nicht da ist, dass man jetzt diese Kenia-Koalition zunächst einmal tolerieren möchte, damit alle, die im Land davon abhängen, eben bis zu den Kommunen und Verbänden abgesichert sind. Die Fraktionschefin Susanne Schaper hat uns außerdem gesagt:
Wenn man sich umschaut in unserem Land, wie viele Probleme es überall gibt, wie viele Dinge spitz auf Knopf stehen in Wirtschaft, in Zivilgesellschaft, kann man sich so eine Spreizübung der Neuwahlen, wo dann alle ein halbes Jahr lang wieder damit beschäftigt sind, Wahlkampf zu machen, eigentlich nicht leisten.
Naja, Spreizübung ist das eine. Das andere ist ja, dass wirklich kaum zu erwarten ist, dass die Sachsen jetzt so grundsätzlich anders abstimmen würde, als ob man dann eben einfachere Verhältnisse für eine Regierungsbildung hätte. Das ist höchst unwahrscheinlich. Und natürlich stellt sich für die Parteien, die Abgeordneten, und zwar aller Parteien, auch die Frage, ob sie denn dann besser dastünden. Auch das gehört zur Wahrheit. Zumal jetzt ja auch noch das Ampel aus und die Neuwahlen im Bund hinzukommen, die hier ja auch im Wahlkampf beeinflussen würden. Aber die Linke hatte ja hier auf Kenia abgehoben, wie die Grünen sich verhalten werden. Das ist allerdings auch noch völlig offen. Wir haben gestern auch mit Franziska Schubert, der Fraktionschefin der Grünen, gesprochen, die sagt:
Es sind sehr viele Verletzungen passiert im Wahlkampf und der Ministerpräsident hat uns hier in Sachsen einen ziemlichen Schlamassel eingebrockt. Und da liegt der Ball in seinem Spielfeld, wie er damit umgehen will. Und wenn es zu Gesprächen kommt, dann können wir gerne reden. Bei uns entscheidet grundsätzlich die Basis über alle Formen von Zusammenarbeit. Und das sage ich so deutlich, das wird kein Selbstläufer, weil da einfach zu viel passiert ist.
Ja, Kretschmer hatte die Grünen im Wahlkampf heftig attackiert, eben nicht nur die im Bund, sondern auch die hier in Sachsen. Da ist viel Porzellan zerschlagen worden. Gefragt, ob er sein Agieren da bereue, sagte er gestern in der Pressekonferenz nur ganz kurz angebunden: Nein.
Fakt ist, er selber ist ja jetzt auch im Schlamassel. Er muss sich nicht nur mit den Teilen der CDU jetzt auseinandersetzen, die da woanders hin wollen als er, sondern er steuert jetzt eben auch oft die Form einer Minderheitsregierung zu, die er ja überhaupt nicht wollte, weil die tatsächlich ja extrem kräftezehrend ist und man dann ja jedes Mal alles wieder neu durchs Parlament bringen muss. Aber ob Neuwahlen oder Minderheitsregierung, das entscheidet sich mit der Wahl eines Ministerpräsidenten. Die Frist läuft am 3. Februar aus. Neuwahlen müsste es dann bis zum 3. April geben. Und ein Selbstläufer wird das alles, diese Wahl des Ministerpräsidenten, in vielerlei Hinsicht nicht. Um mal Franziska Schubert aufzugreifen, in einem ersten Wahlgang bräuchte es eine Mehrheit aller Abgeordneten, 61 Stimmen. Ist er da nicht gewählt, würde es einen zweiten, einen dritten Wahlgang geben. Da würde eine einfache Mehrheit reichen. Und alle Szenarien, die man sich da jetzt durchdenkt, die hängen eben davon ab, wie geschlossen ist die CDU. Da ist ja auch, wir haben es gesagt, mal neben denen, die sich vielleicht doch ein stärkeres Zugehen auf die AfD wünschen, noch der eine oder andere, der Michael Kretschmer vielleicht doch gern mal einen mitgeben würde. Aber im Zweifelsfall siegt dann dort wahrscheinlich eben doch der Gedanke, dass man keine Neuwahlen riskieren will. Die Linke, das hört man raus, würde wohl einen Ministerpräsidenten Kretschmer mitwählen, auch mit der Sorge vor AfD und Neuwahlen. Bei den Grünen ist die Frage, wie groß am Ende die Verstimmung dann noch ist. Würde die AfD einen Gegenkandidaten aufstellen? Auch das wäre ja denkbar, würde das vermutlich dann doch die Reihen schließen. Und trotz allem Fruststimmen für Kretschmer geben. Das BSW, wie man sich dort verhält, das wird sich zeigen. Wie gesagt, alle Szenarien, und da gibt es noch mehr, hochkompliziert.
Ja, das ist aber auch etwas, was durch diese Verhandlungen, auch den Abbruch irgendwie deutlich wurde. Wir haben es auch ganz oft gehört, nicht nur von SPD und CDU, auch anderen Verhandlern in diesen Kreisen, dass das BSW eben keineswegs homogen auftritt. Es ist eine junge Partei, die sind wohl manchmal auch aus den Verhandlungen gegangen, um sich untereinander erstmal zu besprechen, wie denn ihre Haltung ist.
Ja, und da gehört eben zu der Erzählung, dass vieles konstruktiv lief, eben auch dazu, dass es eben durchaus auch Anträge gab, die die anderen Seiten schon echt verstört haben. Beispielsweise die Forderung des BSW nach einer multiperspektivischen Betrachtung der DDR-Geschichte. Da hieß es dann in dem Textvorschlag, der uns vorliegt, Die Reformbewegung am Ende der DDR wurde zur friedlichen Revolution von unten, zu einem Sieg des Volkes bzw. einer Heldengeschichte umgedeutet und hierbei die wichtige Beteiligung der DDR-Führung ausgeblendet. Nur ein Teilzitat. Also da gab es schon durchaus solche Passagen, die die anderen extrem verstörten.
Genau, die LVZ hatte ja auch aus einer Gruppe berichtet, in der das BSW sein Veto eingelegt haben soll zur historischen Verantwortung Deutschlands gegenüber Israel. Also es gab schon auch Stellen, an denen es mehr als nur ein bisschen geknirscht hat, würde ich sagen. Weshalb die Frage bei den Leuten von CDU und SPD schon bleibt, wie geschlossen das BSW eigentlich steht und auch wie das dann für eine künftige Minderheitsregierung wäre. Aber da werden wir viel Zeit haben, drüber zu reden in den nächsten Wochen. Vermutlich ist jetzt auch das, was Michael Kretschmer mit Denkpause meint, auch die eigenen Reihen zu schließen. Auch heute hatte sich ja schon einmal die Werteunion gemeldet mit der Forderung nach dieser Minderheitsregierung mit dann eben wechselnden Mehrheiten.
Ja, wechselnde Mehrheiten. Da wundert man sich schon, wer mit der CDU Dinge beschließt, die am Ende die CDU, den Ministerpräsidenten, die ja regieren, gut aussehen lassen. Der will ja auch was im Gegenzug dafür. Da fragt man sich schon, ob die Werteunion das auf dem Schirm hat, wenn sie hier von wechselnden Mehrheiten spricht und damit ja eventuell eben auch Zustimmung von der AfD meint.
Ja, Minderheitsregierungen sind nicht umsonst so unbeliebt, aber da werden wir ab nächster Woche wohl diesen Podcast erstmal umbenennen müssen, denn spannend bleibt es ja auf jeden Fall.
Genau, und ab jetzt machen wir uns Gedanken über den neuen Namen. Wir bleiben dran, wir hoffen Sie auch. Das nächste MDR Sachsen Extra gibt's kommende Woche Freitag an dieser Stelle und natürlich in der ARD Audiothek. Tschüss, sagen Uta Deko
und Christoph Stumptner. Und noch ein Tipp zum Schluss für politisch Interessierte. Die Wahrscheinlichkeit, dass Sie das sind, ist recht hoch, wenn Sie bis hierhin gehört haben. Die Kollegen von MDR Aktuell produzieren den Podcast Wahlkreis Ost. Auch dieser Podcast ist natürlich in der ARD Audiothek zu finden.